Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir haben eine gut begründete Hoffnung. Und zwar erstens, weil wir Gottes Kinder sind. Zweitens, auch wenn wir leiden müssen. Und drittens, weil die Zukunft herrlich ist. Wenn wir unsere Zeit erleben, die Leiden unserer Zeit, den Terror unserer Zeit, die Aggression, die Diskriminierung, den Hass auf Juden, aber auch die Verfolgung von Christen weltweit. Wenn wir an die letzten Jahre zurückdenken, die so einiges von uns abverlangt haben und manche sind resistenter in Krisen als andere, manche stecken Dinge nicht so leicht weg, dann stellt sich schon die Frage, wie kann man Hoffnung haben? Auf was können wir hoffen? Wie können wir hoffnungsvoll umgehen? Wir brauchen eine Hoffnung als Menschen, und zwar eine begründete Hoffnung. Wir brauchen eine Vision, für die es sich zu leben, ja zu leiden und zu sterben lohnt. Und es ist schon interessant, im Grunde haben ja die meisten von uns in unseren Breiten die Vorstellung vom Leben, dass das Leben erst einmal gut verläuft. Dass es einfach gut geht. Wir haben eine optimistische Lebenserwartung. Und das ist uns ja auch, haben wir uns ja auch antrainiert. Wir haben sozusagen sie kultiviert. Und so vieles dachten wir machen zu können, kontrollieren zu können. Ist ja einfach klar, dass alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. So viele Abläufe in unserem Alltag sind so selbstverständlich. Man denkt gar nicht mehr darüber nach. Das Normale ist, Frieden zu haben. Und es ist das Normale tatsächlich in meinem Leben. Ich bin jetzt 57. Ich habe in meinem Leben keinen Krieg erleben müssen, so hautnah, noch nicht. Steht vor der Tür, sagen viele, ja. Aber noch nicht, ist normal. Es ist normal, dass wir erstmal gesund sind und dass alles gut läuft, alles funktioniert. Man denkt erst einmal nicht daran, dass es einen Stau geben kann, wenn man in Urlaub fährt, oder? Bis man dann sagt, ach ja, stimmt, andere wollten auch dahin, wo es schön ist. Ja, man denkt gar nicht daran, heutzutage schon, dass der Zug verspätet kommt, das stimmt. Aber erstmal denkt man, es wird alles gut gehen. Dass der Strom ausfallen kann, dass mein Handy nicht mehr funktioniert, das denken wir gar nicht. Und dann ist man erschrocken, wenn das Selbstverständliche auf einmal nicht mehr selbstverständlich ist. Betriebsstörungen bilden die unterschätzte Ausnahme. Aber lenken wir den Blick auf die Natur, ja auf die gesamte Schöpfung, dann merken wir Unterbrechung, Zerstörung, Leere, Schweigen, Tod. Das ist das Normale. Das zerbrechliche Leben ist die bewundernswerte Ausnahme im Chaos. Der funktionierende Alltag ist in Wirklichkeit das Wunder. Der Frieden ist das Wunder. Dass man zusammenarbeiten kann, dass da Versöhnung ist, ist das Wunder. Auf unserer Erde, diesem kleinen Planeten, in einer kleinen Galaxie namens Milchstraße ist Ordnung. Aber überall sonst ist Chaos. Leere, Zufall, Unordnung. Als Menschen des christlichen Glaubens haben wir eine unverschämte, klar begründete Hoffnung. Und die legt uns Paulus im Römerbrief dar. Ja, der Text, den wir heute als Grundlage zur Predigt haben, ist der Höhepunkt des ganzen Römerbriefes. Wie ein Aussichtspunkt, von dem aus wir einen genialen Überblick über den Erlösungsplan Gottes für die ganze Schöpfung bekommen können. Und meinen ersten Punkt, den nehme ich einigen Versen vorher, die wir jetzt nicht gehört haben in der Lesung, in denen Paulus entfaltet, dass wir durch den Glauben Gottes Kinder geworden sind. Also Punkt 1, wir haben eine begründete Hoffnung, weil wir Gottes Kinder sind. Alle Menschen sind unter dem Gericht Gottes seit dem Sündenfall. Das heißt, der Grund und das Chaos dieser Welt sind wir Menschen. Wir Menschen waren und sind als Ebenbilder Gottes geschaffen worden und befinden uns in einer Abwärtsspirale im Leben. Wir sind der Sünde ausgeliefert, dem Tod und dem Teufel, so heißt es in der Heiligen Schrift. Wir ehren mit unserem Leben nicht mehr dem Schöpfer, sondern meinen in unserem Hochmut, in der Welt alles selber schaffen und machen zu können. Die Bibel sagt uns, dass wir so unter dem Zorn Gottes stehen. Alle Menschen ohne Ausnahme werden als Sünder deklariert. Aber wir sind nicht zum Untergang geschaffen worden, sondern dass wir gerettet werden können. Und so hat Gott eingegriffen. Er hat Jesus gesandt. Und so heißt es im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 3, er sandte seinen Sohn im Ebenbild des sündigen Fleisches, also so wie wir, Menschen, als Sündopfer. Und genau dort im Fleisch verdammte er die Sünde. Das ist unsere Rettung. Allein in Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott. Allein das ist unsere Hoffnung. Und dann heißt es weiter, dass wir durch den Glauben vom Geist Gottes geleitet werden, gelenkt werden, der innerlich bezeugt, dass Gott unser Vater ist. Dass wir frei sind von aller Verdammnis, von aller Anklage, die gegen uns gestanden ist. Gott liebt uns und lässt uns durch Christus eine Intimität mit Gott erfahren, die atemberaubend ist. Er lässt uns eine Freiheit erfahren, die mit nichts zu vergleichen ist. Eine innere Freiheit, dass wir Geliebte sind, keine Angst mehr haben, dass alles geregelt ist innerlich mit Gott. Mitten in dieser Welt der Frustration, im Chaos, der Feindschaft dürfen wir als Freunde Gottes, als Kinder Gottes leben. Das ist unsere Hoffnung. Als Geschwister Jesu, als Messias, des Messias Israel, des Herrn der ganzen Welt. Und das ist eine Wirklichkeit, aus der wir leben dürfen, jeden neuen Tag. Und wir dürfen uns diese Wirklichkeit nicht rauben lassen, sondern sie immer wieder ergreifen im Glauben. Wir sind schon vollkommen gemacht in unserem Geist, nicht in unserer Seele, ja, die ist noch am Werden. Heiligung nennt es die Schrift. Oder unser Körper, ja, der wird verfallen, da können wir nichts dran ändern, aber wir werden einen neuen bekommen. Aber wir haben jetzt schon in unserem Geist Christus in uns. Punkt 2, wir haben eine begründete Hoffnung, auch wenn wir leiden müssen. Jetzt wird es schon schwerer. Jetzt wird es ungemütlich, gerade für uns westlich-weltliche Christen. Wir haben keine große Erfahrung, zumindest nicht damit, was es heißt, um Christi willen zu leiden, um seines Namens willen zu leiden. Denn Leiden in dieser Welt, Leiden in der Schöpfung, das müssen ja irgendwie alle Menschen. Es gibt kein Leben ohne Schmerz. Es gibt kein Leben ohne Frustration, ohne Ablehnung, ohne ein gewisses Leiden, sei es durch Krankheit, sei es durch Tod oder durch andere Menschen verursacht. Aber zu diesem allgemeinen Leiden kommen für uns, die wir Christus ernst nehmen, die wir ihm ernst nicht nachfolgen wollen, die Leiden dazu, die wir durch unseren Glauben erfahren müssen oder können oder vielleicht doch werden. Haben Sie mich verfolgt, sagte Jesus, so werden Sie euch auch verfolgen. Haben Sie mich vom Teufel genannt, ja, dann werden Sie dasselbe von euch auch tun. Ist Jesus ausgegrenzt worden, dann wird es auch seine Familie treffen, die für ihn lebt und spricht. Und vielleicht trifft es uns heute deswegen, weil wir zu unseren Geschwistern stehen, den jüdischen Menschen. Wenn wir unseren Kopf raushängen und sagen, doch, ich solidarisiere mich. Ich stelle mich davor, ich stelle mich dazu, weil es unsere Pflicht ist, weil sie Gottes Augapfel sind und weil wir sie eifersüchtig machen sollen, sagt die Schrift, auf ihren Gott. Wir haben denselben Gott. Auch wenn sie viele noch nicht verstehen, dass Christus der Messias ist, wir als Christen sollten es ihnen zeigen. Sollten sie lieben, sollten an ihrer Seite stehen. Ihnen, denen in dieser Zeit ein furchtbares Elend zugestoßen ist, das nicht wegzuwischen ist nach ein paar Wochen. Naja, war es ja nicht so schlimm. Nein, die jetzt in Angst leben müssen, hier in Deutschland, 2023. Und genau das könnte Hass uns gegenüber bringen. Und wie reagieren wir? Ja, nicht mit Gegenhass, sondern mit der Liebe Gottes. Das ist unsere Berufung. Wir haben eine begründete Hoffnung, auch wenn wir leiden müssen. Und wir werden mit unserer Aktion, wir können uns nicht nur verstecken. Gott hat zu mir gesagt, seit ein paar Monaten, steck deinen Kopf auch raus. Was heißt es? Ja? Bekenn dich zu dem, was du glaubst. Steh, auch wenn es Gegenwind bringt, auch wenn dich vielleicht Leute in die Ecke stellen. Völlig egal. Stell dich zu mir. Stell dich zu deinen Überzeugungen. Aber wir leiden auch, weil die Schöpfung leidet. Paulus schreibt, wir wissen, dass die gesamte Schöpfung gemeinsam seufzt und gemeinsam durch Geburtswehen geht bis in die Gegenwart. Und weiter, nicht nur das, auch wir, die wir die Erstlingsfrüchte des Geistes haben, der in uns lebt, seufzen innerlich, während wir sehnsüchtig auf unsere Adoption warten, auf die Erlösung unseres Körpers. Also auch wir Kinder Gottes leiden mit und an der Schöpfung, die in Geburtswehen liegt. Das ist ein schönes Bild. Geburtswehen heißt ja normalerweise, nach den Wehen kommt die Geburt. Da kommt die Freude. Also das, was kommt, ist großartig und da steckt Erwartung drin. Aber die Wehen, also ich habe es ja nicht selbst erlebt, aber es ist furchtbar, sagen viele Frauen. Ja, ist nicht schön. Aber es gibt keinen anderen Weg dahin. Am Ende steht die Geburt, das neue Leben. Und weiter oben erklärt Paulus, dass die Schöpfung der nutzlosen Sinnlosigkeit unterworfen ist. Ein anderes Wort wie Vergänglichkeit. Hier herrscht also das Chaos. Das heißt, das Normale ist, dass die Chaosmächte diese Welt regieren. Aber in den Evangelien lesen wir auch, dass Jesus Herr ist über die Chaosmächte. Dass Jesus sagt zu dem Sturm, schweig, und er schweigt. Dass Jesus den Lazarus aus dem Grab herausholt, den Tod besiegt, überwunden hat. Dass er Autorität darüber hat. Aber grundsätzlich ist Unordnung in der Welt, weil Gott sie dahin gegeben hat, und zwar mit den Menschen, auf Hoffnung. Das lesen wir in Römer 1. Und deswegen ist die Frage sinnlos, wenn wir uns fragen, warum hat der Sturm gerade hier zugeschlagen? Warum hat es gerade die Menschen erwischt? Warum ist der Unfall gerade da passiert? Warum? Wir wissen es nicht. Es ist Chaos. Es gibt keinen Sinn in vielen Leiden. Da können wir noch so viel bohren. Das ist sinnlos. Warum ist das Flugzeug gerade hier abgestürzt? Warum hat es gerade die Menschen, die waren doch immer gut? Es gibt keine Antwort. Paulus erklärt es insgeheim so: Gott hat es zugelassen, dass die Schöpfung wie der Mensch der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und so ist die Schöpfung im Zustand wie damals Israel in Ägypten. Nämlich in Sklaverei, versklavt. Gott hat zugelassen, als Folge des Sündenfalls, aber eben auf Hoffnung. Und die Versklavung an die Chaosmächte hat nicht das letzte Wort. Unsere Leiden als Christen, als Menschen an und mit der Welt haben nicht das letzte Wort. Wir warten auf die Geburt der neuen Welt. Und Punkt 3, wir haben eine begründete Hoffnung, weil unsere Zukunft herrlich ist. Die große Frage, die Paulus beantwortet hier im Römerbrief im Kapitel 8, ist ja die, lohnt es sich für Christus zu leben? Lohnt es sich zu leiden? Lohnt es sich leiden, Nachteile um Christi willen auf sich zu nehmen? Er benutzt das Bild einer Balkenwaage. Auf der einen Seite die Leiden dieser Welt und er trägt keine rosarote Brille. Paulus erlebt es ja selber. Er sagt, ist übrigens in anderen Briefen, 2. Korinther 6, 4, sagt Paulus, in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Aufruhr, in Mühen. Und ein paar Verse weiter, oder im 8. Kapitel des Römerbriefs, da beschreibt er die Christen als Schlachtschafe. Ja, und es sieht man in manchen Ländern, wie Schlachtschafe, werden sie zusammengetrieben, getötet. Und darum du, der du heute hier bist, nimm alles, was dich in den letzten Jahren belastet hat, wo du leiden musstest, wo du durchhalten musstest, wo du gedacht hast, dass es jetzt besser wird, aber es ist schlimmer geworden oder nicht besser geworden. Nimm all das, was dich bitter gemacht hat. All das ist auf der einen Seite der Balkenwaage und drückt nach unten. Was könnte das alles aufwiegen? Diese Frage stellt Paulus. Denken wir an die Märtyrer. Ja, ich habe so ein bisschen bei Open Doors nachgegoogelt. Es ist schlimm. Es ist grauenhaft. Genauso schlimm wie das Abmetzelnde der Israelis durch die Hamas. Was da passiert ist. Es ist grauenhaft. Was kann das aufwiegen? Paulus sagt, wenn du weißt, wohin du gehst, weißt du, dass es alles wert ist. Paulus weiß es und erinnert uns selbst daran mit einem klaren Ja. Es ist es wert. Wenn du weißt, wohin du gehst, kommst du nicht auf den Gedanken, dass das gegenwärtige Leiden nicht auszuhalten ist. Das sind krasse Worte. Aber er sagt, fixier deinen Punkt auf das, was vor dir liegt. Was ist nun dieses herrliche Erbe? Es kommt eine Herrlichkeit, die so blendend sein wird, dass wenn sie auf uns zukommt, die ganze geschaffene Ordnung verherrlicht wird. Alles wird in den Schatten gestellt, was bisher ist. Es ist nicht ganz klar, was es ist, ja, oder wie es sein wird, aber es wird offenbar werden. Und wir werden endlich wie Jesus sein. Wir werden so sein wie er und wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden so heilig sein und so schön und so vollkommen wie er. Jetzt ist es nicht so herrlich, wie gedacht. Noch ist alles dem Tod und der Schmerzen unterworfen, auch wenn es für manche nur der Schmerz sein mag, dass eine schöne Erfahrung, die du erlebt hast, sie nicht nochmal erlebst. Darunter leiden ja auch viele. Warum kann ich nicht festhalten, was ich jetzt gerade erlebe? Aber nichts von dem Vorletzten hat das letzte Wort. Statt Frustration wird es einmal Erfüllung geben. Die Welt und die Schöpfung ist dann für immer von der Sklaverei befreit. Statt Niedergang wird es Kraft und Neues geben. Jetzt wird alles älter. Du auch. Ich auch. Es wird alles älter. Es vergeht. Aber einmal wird es unvergänglich sein und dauerhaft und ewig. Und statt Schmerz wird unendliche Freude sein. Das ist, was uns erwartet. Die Welt gebiert eine neue Version von sich selbst. Und das ist die Zukunft, auf die sich die ganze Schöpfung freuen darf. Die Zukunft, auf die sich Gottes Kinder freuen dürfen. Und darum schreibt Paulus, die Leiden, die wir gegenwärtig durchmachen müssen, fallen neben der Herrlichkeit nicht ins Gewicht, die für uns enthüllt wird. Der gegenwärtige Schmerz, den wir erleben, und die zukünftige Herrlichkeit erklären, warum wir Christen auch innerlich wachsen. Wir sind ständig in dieser Spannung. Und es geht darum, dran zu bleiben, an Jesus zu bleiben. Wir haben schon die Erstlingsfrüchte in uns. Wie ich vorher gesagt habe, der Geist Gottes bezeugt es ja immer in uns. Wir haben schon den Vorgeschmack. Aber unser Auferstehungskörper, den haben wir noch nicht und den werden wir einmal bekommen. Seufzen und Warten, Sehnsucht und Geduld, das ist die charakteristisch christliche Haltung. Und wir als Kirche, als Christen sind gerufen, an den Geburtsschmerzen und der Hoffnung Anteil zu haben. Wir dürfen uns nicht fernhalten von den Schmerzen dieser Welt, sondern wir begeben uns mitten rein. Als Hoffnungsbringer, als solche, die wissen, was kommt. Ich möchte enden mit zwei Extremen, vor denen wir uns bewahren müssen. Erstens, dass wir nur in Schwachheit leben und dass wir eigentlich nichts erleben können als Christen, was siegreich ist. Das stimmt nicht. Jesu Leben und das Leben der ersten Christen ist uns ein strahlendes Vorbild. Sie haben Herrlichkeit erlebt, sie haben Zeichen und Wunder erlebt, sie haben Heilungen erlebt, sie haben erlebt, dass durch ihr Zeugnis Menschen zum Glauben gekommen sind, sie haben ihren Kopf nach draußen gestreckt, sie sind gegangen. Sie haben das erlebt, was Jesus auch gezeigt hat. Aber nicht nur. Das Zweite ist, dass wir alles schon hätten, alles schon haben, was es geben kann an Herrlichkeit. Das ist auch genauso eine Halbwahrheit. Das meiste oder das steht noch aus. Leiden, es ist uns nicht ein Leben ohne Leiden verheißen. Es ist nicht verheißen. Und das müssen wir klar machen für uns selber, wenn wir glauben wollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Möchtest du Jesus nachfolgen oder möchtest du ein bequemes, sicheres Leben haben? Diese Entscheidung musst du treffen. Musst du jetzt treffen. Denn wenn der Wind weht und wenn es schwierig wird, dann ist es zu spät, wahrscheinlich. Die Entscheidung muss jetzt klar sein. Was mache ich, wenn es mir an den Kragen geht? Will ich mein Leben retten oder will ich für ihn leben und sagen, mein Leben ist schon Ihr hört ihm schon. Ich möchte uns einladen jetzt, auf Jesus zu schauen. Und im nächsten Lied, ist ein wunderbares Lied, kommt gerne schon nach vorne als Band. Also uns Gott zu öffnen, ich lade uns ein, diesen ersten Punkt der begründeten Hoffnung für uns nochmal sicher zu machen. Du bist Gottes Kind. Du gehörst zu ihm. Und es ist so wunderbar. Und wenn du diese Hoffnung noch nicht im Herzen trägst, wenn du noch nicht weißt, ich bin Gottes Kind, Gottes geliebtes Kind, dann lade ich dich ein, dieses Geschenk heute anzunehmen. Das kannst du tun, indem du einfach annimmst, dass du mit dem Rest der Welt an Gott vorbeigelebt hast und zugibst, ein Sünder zu sein. Einer, der ohne Liebe für Gott gelebt hat. Und dann musst du annehmen, dass Gott alles für dich getan hat, aus Liebe seinen Sohn gegeben hat, für dich gesandt hat, der für deine Schuld gestorben ist, dich von aller Sünde freispricht. Und wenn du das tust, dann bekommst du augenblicklich neues Leben geschenkt. Und es gibt nichts, was mit diesem Leben vergleichbar ist. Ich habe heute Kerzen und ich habe Steine hier vorne stehen. Steine stehen für das Leiden, für die Frustration, vielleicht für Dinge, die du durchmachst oder durchgemacht hast, wo du sagst, da bin ich bitter geworden, irgendwie halte ich das Gott noch vor. Ich lade dich ein, diesen Stein zu nehmen, vielleicht ist dir heute bewusst geworden, die Welt ist so, wie sie ist, aber wir sind auf Hoffnung und es gibt für manches keine Antwort. Dann nimm einen Stein und bring ihn vor das Kreuz, leg ihn dahin auf den Altar, lass ihn da liegen. Und dann zünde eine Kerze an, sag, Jesus, du bist meine Hoffnung. Und ich mache das heute ganz fest. Ich gehöre dir, mein Leben gehört dir. Ich möchte bereit sein für alles, was kommt. Mach mich stark, ich bin hier, Herr. Mach mit mir, was du willst. Jeder kann natürlich Kerze, Stein füllen mit was immer du es füllen möchtest. Du kannst auch eine Kerze für Menschen anzünden. Das ist völlig frei, jeder ist frei. Aber lass uns jetzt beginnen mit diesem Lied, wie heißt es nochmal? Jesus, meine Hoffnung lebt, ja. Und wer gerne steht dazu, kann stehen. Wer sitzen bleibt, bleibt sitzen. Im Anschluss gibt es zwei Bach-Lieder. Und wenn ihr gerne das zeigen wollt mit Kerze oder Steine, macht es, fühlt euch frei. Und Jesus, wir danken dir, dass du jetzt da bist, deinem Heiligen Geist, Herr, dein Wort hat gesprochen, dein Wort bringt Leben und nicht Tod. Du bringst Hoffnung und nicht Verzweiflung. Du siehst, wer heute verzweifelt ist. Du siehst, wer einfach verwirrt ist, Herr, wer frustriert ist, wer einfach im Leiden steckt. Wir bitten dich, dass du heute diese Schwere wegnimmst von den Schultern und dass wir heute neu erkennen, wer wir in dir sind. Komm, Heiliger Geist, erfüll du diesen Raum, erfüll uns alle und zeig uns Jesus neu. Amen.